Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Sabine hat es eben so beschrieben, dass Appelle was Schönes sind. Als sie anfing, dachte ich, wahrscheinlich wird sie sagen, Appelle bringen nichts. Denn so fange ich an. Ich musste da denken an einen Appell meiner früheren Tage, der lautete, iss mehr Gemüse. Zuerst von anderen Menschen an mich gerichtet, später von mir an jüngere MitbewohnerInnen, nee, nur MitbewohnerInnen eigentlich, weitergegeben. In beiden Fällen wurde nicht mehr Gemüse gegessen. Es gibt noch so Appelle wie, sei doch vernünftig, also die ich so gehört habe oder gesagt habe, vertragt euch, fahr vorsichtig. Appelle haben den schlechten Ruf, dass sie gut gemeint sind, aber dass sie nicht helfen. Dass die, die sie hören, sich angepredigt fühlen und die selbst appellieren, dann irgendwann frustriert sind, weil die Teenager nicht mehr Gemüse essen, weil es nicht funktioniert. Ich denke, oft ist das so. Andererseits, und dann fiel mir ein bisschen das ein, was Sabine eingefallen ist, es gibt Appelle, Aufrufe, Mahnungen, die aktivieren doch etwas. Manchmal stoßen sie zumindest bei denen auf Resonanz, die sozusagen das gleiche Anliegen fühlen, aber denen vielleicht Worte bis dato fehlten. Ich sage mal ein paar Appelle, die mich zumindest nicht ganz kalt gelassen haben. How dare you? Ja, schimpft diese gar nicht mehr so kleine Greta Thunberg. Und da fühlt man wahrscheinlich nicht sich positiv bestätigt, wenn man da drin sitzt und das hört. Etwas in diesem Appell, ne, wie könnt ihr es wagen? Ich will, dass ihr in Panik geratet und dann handelt, so ungefähr hat sie gesagt. Etwas in der Wut dieser jungen Frau hat mich schon angesprochen, hat mich erreicht. Oder da ist eine Unterschriftenaktion, appelliert zur Solidarität mit dem Iran oder mit den Protesten im Iran und ich unterschreibe. Der Appell kommt bei mir an. Der ruppige Appell des Gouverneurs von Kalifornien ging um die Welt, als er beim in Davos vor 2-3 Wochen gefragt wurde, wie denn die europäischen Staatsführer sich verhalten sollen. Und verkürzt gesagt, sagte er, dieser Typ verarscht euch. Also es geht um Trump. Ne? Es ist erbärmlich, wie ihr auf den Knien vor ihm rutscht. Ich hätte Knieschoner mitbringen sollen. Er ist ein T-Rex, mit ihm könnt ihr nicht verhandeln. Mit ihm verbündet man sich oder man wird gefressen. Wacht auf, wo seid ihr alle? Hört auf mit der Bullshit-Diplomatie, habt Rückgrat. Und der Satz, der meistens dann über den Schlagzeilen dazu stand, lautete, habt verdammt nochmal die Eier dazu. Also ein Appell. Und irgendwie habe ich ihn zumindest gehört. Gut, ist jetzt auch leicht, ich bin kein Staatslenker oder so. Ne? Also bringen Appelle nichts oder steckt doch eine Kraft in ihnen? Ein Appell, nenne ich jetzt noch vor 37 Jahren, führte der Appell zur Veränderung bei den Montagsgebeten wieder und wieder mit mehr und mehr Menschen irgendwann zum Fall der Mauer. Also vielleicht habe ich gedacht, können Appelle ja dann was, wenn sie etwas in uns aktivieren, das eigentlich schon da ist oder in uns schlummert oder das wir im Moment des Appells in uns entdecken. Es fehlte uns bisher vielleicht einfach der Mut oder der Glaube, dass das wahr werden könnte. Der Appell zündelt sozusagen an unserer Resignation oder unserer Verschlafenheit und entzündet Vertrauen auf das, was richtig ist und was wichtig ist und was vielleicht sogar real werden könnte. So, 2. Brief an Timotheus. Übrigens nicht von Timotheus, sondern an Timotheus. Da findet sich ein Appell gegen die Angst, würde ich jetzt mal sagen. Ein Aufruf zum Mut und zum Handeln. Ich deute den Kontext nur an. Den könnt ihr danach auch wieder vergessen, aber der Vollständigkeit halber. Ein junger Gemeindeleiter soll Konflikte in einer Kirche lösen. Es ist gar nicht mal seine, er wurde dahin geschickt. Er ist allerdings jetzt auch schon länger dort. Und sich ein paar einflussreichen Leuten älteren Leuten, man kann wahrscheinlich sogar mit, nee, das sind nicht nur Männer, es werden da auch ausdrücklich auch Frauen benannt, aber einflussreichen Leuten entgegenstellen, als junger Mensch, die Bullshit predigen, sage ich mal, aber der verfängt, die Leute folgen denen und er soll das jetzt so und er soll mutig auftreten. Der junge Mann scheint das Zeug dafür zu haben, aber er scheint sich seiner Sache nicht ganz sicher zu sein. Also schreibt ihm Paulus einen Brief. Ob es wirklich ein Paulusbrief ist, ich sag mal so, die Wissenschaft ist sich eigentlich ziemlich sicher. Nee, ist nicht von Paulus. Aber das ist jetzt mal egal. Ihr dürft jetzt einfach mal Paulus denken oder jemand im Namen des Paulus. Jedenfalls, dieser Brief appelliert an einen jungen Menschen, relativ jungen Menschen. Und damit indirekt, weil der Brief hat es in die Bibel geschafft, an Leute wie uns. Leute, die mutig sein könnten und es nicht sind oder nicht genug sind. Und das steht in 1. Timotheus 1. Ich schreibe es mal hier hin. Vielleicht kann man es dann nochmal nachschlagen. 6 und 7. Da steht, deshalb ermahne ich dich. Ich werde nicht gerne ermahnt, aber hier steht so. Das Feuer der Gabe Gottes in dir wieder anzufachen. Es brennt ja schon in dir. Seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der letzte Teil des zweiten Satzes ist relativ bekannt geworden. Kraft, Liebe und Besonnenheit. So, ich zeichne jetzt mal was ihr alle kennt, glaube ich. Könnte sein, dass diese Zeichnung ein bisschen davon geprägt ist, dass ich in letzter Zeit alle Folgen von Stranger Things nicht nochmal zum ersten Mal angucke, alles so in Reihe. Ja, soll ein Monster sein. Und ich habe gesagt, ihr kennt das alle, weil, obwohl es wahrscheinlich bei euch oder vielleicht bei euch anders aussieht. Aber wir alle haben irgendwie solche Monster, kleinere oder größere, im Leben. Also das hier ist das, was immer dir Angst macht. Was immer dir Angst macht. Das gibt's auch noch in kleiner, ja. Das ist dann nur so. Kleine Monster. Also das sind dann so was wie Examen schreiben und die Angst dazu heißt Prüfungsangst. Oder Fernreise, die Angst dazu heißt Flugangst. Oder Angst vorm Zahnarzt. Also es gibt auch so kleine Monster, die kleine Ängste. Die meine ich jetzt heute weniger. Sondern wir sprechen von den großen Ängsten. Denn, jetzt müssen wir dich ja auch noch hier zeichnen, das hier bist du. Also das ist schon Unterschied. Das hier bist du. Wir sprechen von den Dingen, die dir oder auch uns gemeinsam große Angst machen. Die Dinge, die in unserem Leben der T-Rex sind oder die Krise oder die Krisen dieser Welt. Dieses Wochenende traf ich bei einer Tagung Menschen, deren Monster der Krieg ist. Und zwar auf eine andere Weise als jetzt für die meisten von uns oder vielleicht sogar für alle von uns. Also für mich, der zwischen mir und dem Krieg 1000 Kilometer liegen. Diese Leute, da waren einige, denen ist das Monster viel näher. Weil die Menschen, auf die die Bomben fallen, sind ihre Verwandten. Die Kirche, in die sie gehen oder die sie leiten, kommt aus der Ukraine. Oder aus Armenien. Oder da, wo gestorben wurde oder wird, oder jemand aus, das ist länger her, aber das prägte ihn noch, Bosnien-Herzegowina. Und so. Also, für die war das Monster der Krieg. Und doch wurde es natürlich auch für uns, oder wird es auch für uns, zu einem Monster, denn es ist auch dann groß in unserem Leben, wenn wir es nur befürchten, wenn wir es nur erwarten, wenn wir ahnen, dass es kommen könnte. Auch das ist schon ein großes Monster, auch wenn es vielleicht so direkt noch gar nicht da ist. Also vielleicht ist das für uns das Monster verloren gehender Sicherheiten. Oder Es könnte auch das Monster erwachenden Rassismus sein. Er ist wieder da. Oder zumindest haben wir große Sorge, dass er bald wieder da ist. Oder das Monster steigender Temperaturen und der daraus folgenden Katastrophen. So, was kann man da machen bei solchen Monstern? Zwei Dinge sind mir eingefallen. Man kann verhandeln. Also das wäre sowas wie hoffen, dass das Monster dann doch halbwegs vernünftig ist. Der Gouverneur aus Kalifornien hätte gesagt, vergesst es, aber man könnte das machen. Man könnte sagen, so böse wird es dann doch nicht sein. Also so böse, wie die Ängstlichen unter uns das Glauben machen. So. Sollte mal eine rechtsradikale Partei an der Macht sein, dann werden sie nicht alles machen, was sie jetzt gesagt haben. Dann wird man schon mit ihnen irgendwie so. Man könnte so ein bisschen verhandeln mit der Zukunft. Oder man könnte sich so ein bisschen weiter nach hinten verkriechen. Man könnte sagen, ich sichere mich selbst ab. Ich muss ja nicht gleich in der vordersten Reihe stehen. Also beim Klimawandel baue ich mir ein Haus auf einem Hügel oder was. Also ich schaue, dass das Monster vielleicht nicht gleich mich verschlingt. Vielleicht nur ein bisschen an mir knabbert, wenn es denn da ist. Und dann wird es ja auch irgendwann vorbei sein. Diese zwei Sätze, die ich vorhin vorgelesen habe, die machen allerdings was anders. Die drücken dir uns hier eine Fackel in die Hand, könnte man sagen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass es da um Feuer ging in diesem Vers. Das ist weder Verhandeln noch Rückzug. Dieser Timotheus oder du und ich sollen etwas entzünden, das schon in ihm brennt, so wird ihm gesagt. Da steht die Feuer der Gabe Gottes. Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, was das wohl sein soll. Man weiß es nicht, wie so oft. Irgendwie hat es mit einer früheren Begegnung dieser beiden zu tun, also des Ermahnenden und des Ermahnten. Die sind sich schon mal beim Weg gelaufen, die beiden. Es hat irgendwas damit zu tun, was der eine in dem anderen sah. Es hat auch irgendwie was damit zu tun, dass Gott es ihm gibt oder gab. Viel mehr weiß ich nicht. Stell dir vor, das wärst du. Du hast nicht wirklich eine Chance gegen dieses Monster, brauchst du dir nicht einbilden. Jedenfalls bei den großen Dingen, die ich da skizziert habe. Aber jetzt fühl mal in dich rein, ob da doch was brennt. Vielleicht auch noch was brennt. Also ein altes Feuer. Ein Restglut, ohne dass ich jetzt konkretisiere, was das vielleicht sein könnte. Etwas, das Gott dir mitgab, könnte es zum Beispiel sein, als du geboren wurdest. Oder etwas, das er dir schenkte oder dich darauf aufmerksam machte, als du ihn zum ersten Mal trafst. Was auch immer es ist, eine Stärke, eine Idee, etwas, wofür du branntest. Etwas vielleicht auch, an das er dich erinnerte, als du schon mal in der Krise warst oder am Boden warst. Und dann hast du das entdeckt, es wurde dir gegeben. Etwas, für das du mal branntest und das eigentlich immer noch da ist. Und dieser Vers sagt, ja, puste mal in diese Glut. Puste mal in diese Glut. Tu es, ich appelliere an dich, entfache das Feuer. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Mach dich mal groß, mach mal Rücken gerade. Oder wir könnten auch sagen, lass uns das mal gemeinsam machen. Man muss auch nicht nur jetzt so individualistisch denken. Das Feuer, was in uns brannte oder brennt. Der Gouverneur da sagt, wo seid ihr? Wo ist eure Leidenschaft? Steht mal auf. So. Gut ist, dass dieser Appell, das war jetzt der erste Vers, im zweiten Vers begründet, warum das hier sinnvoll ist. Sonst wäre es ein bisschen wenig. Der zweite Satz, Vers 7, begründet, und das ist eigentlich der starke Teil dieses Satzes. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Verzagen, das Wort will ich jetzt mal hinschreiben, allerdings mit nicht verzagen. Ich bin diesem Wort mal nachgegangen und habe vor allen Dingen geschaut, was hier zagen eigentlich mal bedeutete. Wir sagen das ja nicht mehr so oft, jemand zagt. Es heißt oder hieß früher, aus Unentschlossenheit zögern. Also es ist nah dran an unserem Zögern, aber weil du dich nicht entscheiden kannst, zögerst du. Also scheinbar ist hier daran gedacht, wenn wir nicht zagen sollen, dass wir durchaus was tun könnten. Und der Vers sagt, hab mal weniger Angst, es falsch zu machen und deswegen nichts zu tun. zögere nicht. Also hier ist sozusagen ein Handlungsraum, den deute ich mal so an. Wir haben Handlungsspielraum. Wir könnten das oder das machen im Blick auf das Monster. Aber die Angst, das Falsche zu tun, lässt uns oft zögern. So. Und verzagen wäre dann nochmal die Steigerung davon, dass es nicht nur zögern und dann irgendwann vielleicht zu spät endlich doch handeln, sondern das ist dann sowas wie völlig gelähmt, erstarren und sich irgendwie verspeisen zu lassen. Also vielleicht fängt es damit an, oder in dem Vers fängt es damit an, überhaupt mal wahrzunehmen, dass da Handlungsspielraum ist. Nicht nur in dem Sinne, oder vielleicht gar nicht in dem Sinne, dass du jetzt mit diesem Feuer hier das Monster verjagst und dann ist es weg. Aber doch in dem Sinne, dass du mit deinem kleinen Feuer dich nicht von der Angst leiten lässt, sondern deinen Spielraum nutzt. Nicht verzagen soll er, der Timotheus. So, und die Begründung ist, dir wird gesagt, da ist der Geist Gottes. Ah, ich hätte mal blau mitnehmen sollen, habe ich nicht gemacht. Was nehmen wir bei dann malen wir ihn ja halt gelb. Seid ihr gespannt, wie ich den Geist Gottes male, ne? Also, der ist irgendwie hier. Ich male den mal so. Da ist der Geist Gottes und der Vers sagt auch, wie der ist. Also, wenn man jetzt mal Geist Gottes, also der Geist des Jesus von Nazareth oder das, was zwischen dir und Jesus von Nazareth, wo ihr beide seelenverwandt seid, weil da etwas von ihm in dir ist. Das ist hier der Spirit. Dieser Spirit ist hier. Diese DNA ist in dir, weil du Kind Gottes bist. Man könnte jetzt auch einfach mal sagen, du bist nicht allein, so wie wir da eben gesungen haben. Ihr seid hier nicht allein. Hier ist noch eine Energie. So. Nicht nur du und dein kleines Feuer. Der Geist Christi ist da und der ist, wenn er kein Angstvernichter ist, so ist er zumindest ein Angstverkleinerer, ein Mutgeber, ein Handlungsfähigmacher. Denn, jetzt kommen drei Punkte, wie dieser Geist ist. Erstens, er ist eine Kraft. Dynamis steht da. Also du mit der Fackel, erinnere dich. Vergiss nicht, seid ihr bewusst, in der Welt gibt es nicht nur Monster, da gibt es auch noch ganz andere Geister. Einen sehr guten. Und dieser Geist ist die Kraft, der das Universum ins Dasein rief. Oder der dir Leben einhauchte. Oder der im Frühling die Welt wieder bunt macht. Oder der Tote auferweckt. Oder der dich aus dem Albtraum auferweckt. Oder der einem leidenden Menschen Durchhaltekraft schenkt. So. Oder der Feinde in Freunde verwandeln kann. Also dieser Geist, der hat eine Kraft. Und der ist da. Erinnere dich mal daran. Also auf deiner Seite, auf unserer, pulsiert eine lebensschaffende Kraft. Es mag sein, dass einige Träumer und Enthusiasten diesen Geist Gottes oder seine Kraft so groß gemalt haben, so übertrieben dargestellt haben, dass auf deiner Seite irgendwann Enttäuschung war und Frustration. Dann erobere dir den Glauben an diese Kraft zurück. Aber gerne nüchtern, gerne realistisch. Aber doch mit dem Wissen, das ist nicht das Einzige, was in dieser Welt Kraft hat. Und er ist zweitens Liebe. Der Geist der Liebe. Vielleicht ist das so, der Spielraum, den du hier hast, der ist, egal wie groß das Monster ist, immer der, dass du zumindest lieben kannst. Du kannst angesichts des größten Endgegners, der uns und dir im Leben noch über den Weg laufen muss, lieben. Das kannst du tun. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das in der City Church dieser Gedanke gesagt wird, dass der Glaube an Gott das kühne Vertrauen darauf in sich trägt, dass die Liebe die größte Kraft in diesem Universum sei. Sogar eine Kraft, die dieses und alle Monster irgendwann in Staub sich auflösen lassen wird. Letztlich behauptet der Glaube, ist es die Liebe, die dich in dieses Leben rief, die dein Herz schlagen lässt, die deiner Lunge Atem gibt. Und es ist die Liebe, die dich irgendwann auffangen wird, am Ende dieses Lebens, wenn du den letzten Atemzug tust. Es ist die Liebe, die Monster vernichtet. Gottes Liebe ist natürlich gemeint. Der Glaube glaubt, wir seien ständig umgeben von dieser Liebe. Und was bedeutet das jetzt angesichts der Monster? Ich habe so gedacht, ich denke, dein Leben ist ein helles und sinnvolles und gutes, wenn du liebst. Oder anders, kann immer ein helles und gutes und sinnvolles sein, in dem Moment, wo du liebst. Und lieben kannst du auch im Schatten der Monster. Bei der Tagung gestern und vorgestern, dann ging es um die Frage, wie die Kirche mit Krieg umgeht oder angesichts des Krieges mit ihm umgeht, über ihn spricht, was vom Frieden noch zu denken ist und so weiter. Es ging um Fragen wie Verteidigung, was sagt die Kirche dazu? Es ging um Fragen nach Wehrdienst, es ging um Friedensinitiativen, es ging um Politik und so Sachen. Und es ging aber immer auch darum, dass die Liebe handlungsleitend bleiben muss bei allem. Und da waren Leute, die erzählten von Taten der Liebe im Schatten dieses Kriegsmonsters. Und wo sie erzählten, kam es für uns Zuhörende mindestens so vor, als ob der Schatten ein bisschen kleiner wird. Also du kannst lieben im Schatten der Klimakrise. Du kannst lieben im Schatten aufziehender Menschenfeindlichkeit. Du kannst lieben im Schatten einer schweren Krankheit. Du kannst lieben. Dieser Geist ist ein Geist der Liebe. Und das Dritte, und dann bin ich auch schon fertig, ist, es sei ein Geist der Besonnenheit, wird da gesagt. Auch diesem Wort bin ich natürlich kurz nachgegangen. Und ehrlich gesagt, es heißt ungefähr das, was da steht. Besonnenheit, viel was anderes ist da nicht. Also da, man könnte noch sagen Selbstbeherrschung. Manchmal geht es noch ein bisschen mehr in die Richtung Mäßigung, Umsicht. Also ich dachte, es ist sowas zwischen Ruhe und Entschlossenheit, ruhiger Entschlossenheit. Und ja, das ist wahrscheinlich Besonnenheit, ne? Also dieses Monster löst ja in der Regel was anderes bei uns aus, nämlich Panik und entweder Erstarrung oder sofort handeln oder sowas. Ich habe mal gelernt, wenn man zu einem Unfallgeschehen komme, sei das allererste, was ich tun solle, so wurde mir dort gesagt, ich soll mal bis 10 zählen. Das ist ja nicht lang, ne? Aber das ist auch nicht sofort handeln. Zähl mal bis 10, sagte der da, und also andere, was er damit meinte, bewahr mal Ruhe, überschaff dir einen Überblick, beurteile die Lage und dann handle. Zähl nicht bis 110, aber zähl bis 10. Gottes Geist sieht sozusagen das Monster und bleibt besonnen. Der Appell lautet, mach das auch. Da ist das Monster, zähl mal ruhig bis 10. Und werd dir klar, ich bin nicht allein. In dieser Welt ist auch noch ein anderer Geist lebendig, als nicht nur das, was mir da jetzt gerade begegnet. Und das hat Kraft und das ist stets mit mir. Ich werde mir in diesen 10 Sekunden meines Spielraums bewusst, auch wenn ich den gar nicht so gut sehen kann, aber da ist einer, meiner Handlungsmöglichkeiten. Und dann handle ich. Und lasse mich dabei von der Liebe leiten. So würde dieser Vers sagen. Vielleicht noch mal kurz zu der Liebe. Angesichts des Monsters handeln bedeutet übrigens nicht, dass wir dann jetzt auf jeden Fall nett handeln. Also wir müssen ja liebevoll bleiben, also haben wir auf jeden Fall nett. Das weiß ich nicht. Oder dass wir nur lieb und leise handeln sollten. Es kann sein, dass die Liebe dich wütend macht und dass du deswegen how dare you diesem Monster entgegenschreist. Das kann sein. Es kann sein, dass die Liebe dich leitet, das war gestern ein Thema, dass ein junger Mensch sagt, ich melde mich freiwillig zum Militär oder zum Bundeswehr. Das kann sein. Es kann auch sein, dass die Liebe dich leitet, deine Nachbarin mal zu fragen, wie es ihr geht. Oder im Bild gesprochen, jemandem die Wunden zu verbinden, dem dieses Monster eine geschlagen hat. Aber frag nach der Liebe, denn Jesus hat mal gesagt, im Zweifel, wenn du gar nicht mehr weißt, was du machen sollst, ist die Liebe immer das Richtige. Es ist immer das Richtige. So, jetzt zum Schluss noch ein Gedanke. Dieser Appell hier, habe ich am Anfang gesagt, gilt einem relativ jungen Menschen. Und ich habe gedacht, es tut mir ja irgendwie leid, es zu sagen, aber ich fürchte, je jünger du bist, desto größer ist dieses Monster. Einfach, weil deine Zukunft noch länger ist. Wir Älteren, habe ich dann gedacht, wir sollten vielleicht manchmal ein bisschen die Klappe halten, wenn uns danach ist, rumzujammern und das Monster schlimm zu finden, wenn es dabei vor allen Dingen darum geht, was es mit uns macht. Und ich finde dann, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch, dass in diesem Text ein Älterer an einen Jüngeren appelliert, er solle keine Angst haben. Und es ist auch ein bisschen komisch, dass ich das mit 52 tue. Aber jetzt mache ich es halt trotzdem. Ihr jungen Menschen, habt keine Angst. Fragt nach dem Feuer in euch und entzündet es. Vertraut auf die Kraft, die mit euch ist. Zögert nicht. Handelt. Und habt keine Angst vor Fehlern, wenn ihr dann handelt. Liebt, wo immer ihr könnt. Tut es praktisch, tut es tatsächlich. Das macht das Monster kleiner. Und tut, was ihr tut, ruhig und entschlossen. Zählt bis 10, dann macht euch gerade und liebt und helft. Oder redet oder hört zu oder studiert oder macht Musik oder kämpft oder was es sein mag, was ihr dann tun könnt. Denn dieses Monster hier, am Ende wird es in sich zusammenfallen. Wir wissen nicht wann, aber irgendwann wird diese Kraft hier, dieses hier, Monster hier zum Frühstück aufessen. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.